Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit May, December von Todd Haynes. Der Titel verweist auf eine Beziehung mit einem sehr großen Altersunterschied. Der Film ist nicht nur ein Film, sondern auch eine Filmkritik. Und es handelt sich hier wahrscheinlich um den komplexesten Film des Jahres. Es ist auch eine Philosophie der Schauspielerei, die uns hier gezeigt wird. Wir befinden uns in Savannah in Georgia. 23 Jahre ist es her, da hatte die damals Mitte 30-jährige Gracie eine Beziehung mit einem 13-jährigen Jungen namens Joe. Sie wurde von ihm schwanger, sie kam ins Gefängnis, danach heirateten die beiden und gründeten eine Familie. Sie wohnen noch immer zusammen am selben Ort. Ihre Kinder und ihr Mann aus erster Ehe sind auch noch da. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit, die Schlagzeilen machte. Wie soll man eine solche Story erzählen? Man tappt unwillkürlich in einige Darstellungsfallen. Man könnte gewöhnlich werden oder effekthascherisch. Oder man könnte den Kinosaal in einen Gerichtssaal verwandeln. Der Einfall, den Todd Haynes hat, ist genial. Denn so sind wir gezwungen, auf mehreren Ebenen über das Gezeigte nachzudenken. Natalie Portman spielt die Schauspielerin Elizabeth. Sie ist ein Star, die nun in einem Independent-Film Gracie spielen wird. Um Gracie, gespielt von Julianne Moore, kennenzulernen, um sie zu studieren, sie zu verstehen, reist Elizabeth zu Gracie nach Savannah. Elizabeth wird nun einige Tage bei Gracie, Joe und der Familie verbringen. Elizabeth wird versuchen, Gracie und den anderen Geheimnisse zu entlocken. Sie wird Verständnis heucheln. Sie wird ein erotisches oder vielleicht doch nur professionelles Interesse für Joe entwickeln. Immer, bei allem, was wir sehen, ist Misstrauen angesagt. Dabei erleben wir den Alltag des Paars und fragen uns, ist das jetzt Liebe? Wer manipuliert wen? Todd Haynes spielt dabei mit vielen Referenzen und er hinterfragt damit sein eigenes Tun, denn jeder Regisseur manipuliert auch, nicht nur die Figuren, sondern auch sein Publikum. Und Todd Haynes hat sich schon öfter mit dem Melodrama beschäftigt und auch hier greift er es wieder auf. Er bezieht sich auf Douglas Sirks »Was der Himmel erlaubt«, ein Film, der auch davon erzählte, dass sich eine Frau in einen viel jüngeren Mann verliebt. Aber da wird keine legale Grenze überschritten, sondern es sind vor allem die gesellschaftlichen Konventionen, die im Weg stehen. Dabei setzt Todd Haynes auch auf eine sehr interessante Musik. Nämlich hat er ein Thema genommen, das man aus dem Film The Go-Between aus den 70er Jahren kennt von Michel Legrand. Und dieses Thema kommt in dem Film immer wieder vor und auch das soll in uns Misstrauen freisetzen. Denn dieser Film bezieht sich nicht nur auf das Melodram, sondern auch auf Seifenopern. Denn man könnte diese ganze Story ja auch als Seifenoper erzählen. Und so gibt es einen dramatischen Musikeinsatz, wenn Julianne Moore die Kühlschranktür öffnet und sagt, ich glaube, wir haben zu wenig Hotdogs. Und wir sollen also hier dem Ganzen ironisch begegnen, aber nicht nur ironisch, denn hin und wieder wird die Musik auch so eingesetzt, wie wir es aus einem klassischen Hollywood-Film kennen und wir werden auch mitgerissen werden davon. Kameramann Christopher Blaufeld hat alte Cover-Objektive aus den 40er Jahren verwendet. Zudem arbeitet er mit Filtern und mit starkem Gegenlicht. Er hat sich bewusst dazu entschlossen, nicht in High Definition zu drehen. Denn eigentlich muss man doch sagen, ist HD die Technik des positivistischen Zeitalters, das dadurch geprägt ist, dass man nur alles ganz genau zeigen muss, dass man, wenn man absolute Schärfe hat, besonders nah an die Wahrheit kommt. Aber die Wahrheit, so lernen wir gleich, liegt irgendwo anders oder vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Durch diese Objektive, durch diese besondere Bildsprache entsteht etwas Vielschichtiges. Das Haus von Gracie und Joe steht gleich am Meer und das Meer selbst hat ja etwas Cineastisches, das sich dann widerspiegelt in den Fenstern und so wird eine ganz besondere Atmosphäre kreiert, bei der wir immer sehr nah am Cinematografischen sind, aber wir sind auch irgendwo in einem Alltag, der auf sehr vielen Lügen basiert. Gespielt wird hier also durchaus auch mit der Ästhetik der Seifenoper, mit Fernsehserien der 80er, 90er Jahre. Man denkt vielleicht an Reich und Schön. Und dann sind da diese furiosen Kinoaufnahmen, auch wenn Gracie allein durch den kleinen Wald schreitet. Man kann jede banale Szene cinematografisch auf- oder abwerten, zeigt uns Todd Haynes. Man kann alles zu Schund machen oder man kann es überhöhen. Die Kamera übernimmt diverse Blickweisen, auch durchaus mal die der Klatschblätter oder des Arthouse-Kinos. Immer geht es auch um klischierte Bilder und sowohl die Klatschblätter als auch das Arthouse-Kino produzieren mitunter klischierte Bilder. Aber wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen Melodram und Seifenoper und bewegt sich ein Leben nicht generell zwischen Schund und großer Kunst hin und her? Wann wird es geschmacklos? Und eigentlich ist es ja ganz einfach, dieser Fall, den wir da vor uns haben. Wir sehen hier eine Frau, die einen Minderjährigen verführt hat und die dafür ins Gefängnis kam. Der gesetzliche Rahmen ist ganz klar. Haynes gibt dann auch Joe eine Schlüsselszene, in der er Gracie fragt, was, wenn ich doch zu jung war? Und plötzlich reißt er damit das Gerüst, auf dem die gesamte Beziehung steht, ein. Und diese Frage bleibt genau so stehen. Aber Todd Haynes geht es natürlich um sehr viel mehr. Er ist jetzt nicht Richter oder Anwalt, sondern er will uns etwas anderes zeigen. Er will Wahrheit, Glaubwürdigkeit radikal in Frage stellen. Das ist das Prinzip seines Films. Denn immer geht es darum, was sagen die Figuren, können wir ihnen glauben? Und wenn sie die Wahrheit sagen, dann ist es uns vielleicht auch wieder nicht recht oder ihren Verwandten ist es nicht recht. So gibt es eine Probe, eine Ankleideprobe für die Tochter von Gracie und Joe, die jetzt ihren Schulabschluss feiern soll. Und sie trägt ein ärmelloses Kleid und Gracie sagt ihr, ja, das ist toll, dass du so mutig bist, deine Arme zu zeigen, obwohl sie etwas dick sind. Das hätte ich mich nie getraut. Du bist da eben eine moderne Frau. Was sie hier also als vergiftetes Kompliment präsentiert, ist eines, das zugleich eine Wahrheit für sie eine Wahrheit ausspricht. Sie sieht das so, sie sieht so ihre Tochter, aber es ist natürlich völlig unangebracht, der Tochter ein solch vergiftetes Kompliment zu machen. Was ist also, wenn wir die Wahrheit gar nicht hören wollen? Man hat ja auch eigentlich gar keine Ahnung, ob die Wahrheit gesprochen wird und ob man sich selbst die Wahrheit immer so sagt. Elizabeth sagt zu Gracie, ich will sie hier beobachten und ich will einen Film drehen, in dem sie sich dann auch verstanden wissen. Sie spricht also hier ganz typisch, wie wir das aus Schauspielerinterviews kennen, von Tiefsinnigkeit, wo eigentlich gar keine Tiefsinnigkeit ist und auch gar nicht dieses ethische Anliegen vorherrscht. Todd Haynes hat eine große Freude dabei, diese beiden großen Schauspielerinnen zu zeigen, wie sie sich in Rivalität und Misstrauen gegenüberstehen, wie die Eitelkeiten aufeinanderprallen. Und dann ist da Joe, gespielt von Charles Melton, dazwischen, bei dem man sich fragen muss, führt er auch ein kaltes Spiel im Schilde oder ist er vielleicht doch noch so ein Punkt der Aufrichtigkeit? Jedenfalls erfahren wir von ihm schon, dass er im Internet nachgeforscht hat, bevor Elizabeth zu Besuch kam, wie sie eigentlich so aussieht. Zum Beispiel hat er gegoogelt, wie sie nackt aussieht. Er hat sich immer und wieder ihre Werbespots angesehen. Und so können wir schlussfolgern, dass es auch von seiner Seite aus Begehrlichkeiten gibt. Die Nachbarn hingegen spielen Gracie die ganze Zeit etwas vor. Sie hat nach all den Ereignissen, nach dem Gefängnisaufenthalt, sich ganz darauf zurückgezogen, dass sie unaufhörlich Kuchen backen muss für alle, weil die angeblich so beliebt sind. Und das ist so ihr kleines Unternehmen. In Wahrheit aber erfahren wir, möchte kaum jemand noch diese Kuchen haben. Und nur um sie nicht ins Unglück zu treiben, bestellen die Nachbarn immer wieder Kuchen bei ihr. Wir sind also hier bei dem, was Henrik Ibsen in seinem Stück Die Wildente eine Lebenslüge nennen würde. Mit wem könnte man eigentlich in diesem Film wahrhaftig reden? Joe versucht es mit seinem Vater, aber die beiden Männer schweigen sich nur an. Aber mit seinem Sohn ist dann doch auf dem Dach, wenn sie da sitzen und der Sohn sich von seinem Vater quasi verabschiedet, weil er jetzt hinaus in die Welt geht, ist doch eine offene Aussprache möglich. Allerdings auch wiederum nur, weil sie beide unter Cannabis-Einfluss stehen. Die Komplexität des Films liegt darin, dass wo immer wir glauben, dass wir etwas zu greifen bekommen, es uns gleich wieder entgleitet. Elizabeth wird sich in Gracie verwandeln. Sie wird sie nachahmen, ihre Gestiken und Mimiken. Sie wird sich die Lippen genauso schminken. Sicherlich, um sich zum einen auf die Rolle vorzubereiten, die sie in wenigen Wochen zu spielen hat. Zum anderen aber auch, um Joe zu verführen. Denn Elizabeth ist jetzt genauso alt, wie es Gracie damals war, als Joe 13 Jahre alt war. Schauspielerei ist also Verführung und Verführung ist Macht. Und wir können uns selber fragen, in welchen Situationen wir schauspielerisch agieren und wir verführen und damit manipulieren, Macht ausspielen. Todd Haynes zeigt uns, wie wir manipuliert werden von Filmen, wie wir aber auch manipuliert werden wollen und wie wir selber zu Manipulateuren werden. Und das führt uns vielleicht zu dem eigentlichen Drehbuch dieses Films. Nämlich gibt es da einen interessanten Text aus dem 18. Jahrhundert. Er stammt von Diderot und er heißt Das Paradox über den Schauspieler. Diderot unterscheidet in diesem Text zwischen den Schauspielern, die heiß sind, die ihre wahren Emotionen hineinbringen und jenen, die ganz kalt bleiben und die nur Mechaniken beobachten, die nachahmen, die alles immer unter Kontrolle haben, die sich nicht aufgeben, nicht ganz hineingeben in die Rolle. Und er schreibt: Nicht der erregte Mensch, der außer sich ist, kann uns mitreißen. Das ist das Vorrecht des Menschen, der sich in der Gewalt hat. Und so ist es auch bei der Verführung, dass wir verführt werden von jemandem, der sich in der Gewalt hat und uns damit unter seine Fittiche nimmt, uns damit in der Gewalt hat. Diderot schreibt auch: Dagegen bleibt sich der Schauspieler, der mit Überlegung nach dem Studium der Natur in dauernder Nachahmung eines idealen Vorbildes aus der Fantasie, dem Gedächtnis spielt, immer gleich und vollkommen. Alles war abgemessen, abgewogen, überlegt, geordnet worden in seinem Kopf. In seiner Sprache ist weder Monotonie noch Dissonanz. Er ist nicht veränderlich, er ist ein Spiegel, immer bereit, die Gegenstände wiederzugeben und sie mit der gleichen Präzision, der gleichen Stärke und Wahrheit zu zeigen. Das macht also große Schauspielkunst aus. Und hier ist schon erwähnt, dass der Schauspieler ein Spiegel ist und dieser Spiegel nimmt alles auf, was sich ihm zeigt. Und genau das zeigt uns der Film, wenn wir Elizabeth sehen, wie sie Gracie studiert, wie sie sich auch immer wieder im Spiegel gegenüberstehen und Elizabeth Gracie studiert, um ganz die andere zu werden, ganz kühl, ganz unterkühlt. Und dabei erleben wir eine besondere Form der Verführung, nämlich eine, bei der die Kamera immer wieder mithilft. Wir sehen beispielsweise Elizabeth, wie sie dort in Savannah eine Schule besucht, in der auch Gracie einmal Lehrerin war, und sie hat versprochen, dort den Schülern Rede und Antwort zu stehen. Und natürlich kommt die erste Sprache gleich auf das Wesentliche zu sprechen. Wie ist es denn als Schauspielerin, Sexszenen zu drehen? Und dann fängt die Kamera an, ganz langsam immer näher heranzuzoomen an Elizabeth, die einfach da sitzt in einem dunklen Saal. Die Schülerinnen und Schüler wissen nicht so recht, wie sie auf das Gehörte reagieren sollen. Sie sind ein bisschen verschämt. Und dann fängt sie an zu erzählen, dass es oft reine Mechanik ist, aber es ist durchaus manchmal ein reales, erotisches Erlebnis. Man fragt sich dann, ist es nur Spiel oder erlebe ich hier doch realen Genuss? Elizabeth erzählt das aber nicht einfach, sondern sie haucht es. Und sie verführt mit ihrem Sprechen die minderjährigen Schüler. Sie ist also damit sehr ähnlich dem, was Gracie einst getan hat. Und der Zoom verstärkt dann diese unangebrachte Intimität, die dort aufgebaut wird. Und damit erscheint uns die Schauspielerei als eine Verführungskunst, die vor allem Taktik und Strategie ist. Joe hingegen ist ein ganz anderer Charakter, und Elizabeth reflektiert auch darüber, ob Joe dieses ruhige Selbstvertrauen, das ihn auszeichnet, schon von Kind auf hat oder ob er sich es antrainiert hat. Jedenfalls scheint er jemand zu sein, der vielleicht nicht so kalt ist wie die anderen in diesem Spiel. Vielleicht ist er ein aufrichtiger Charakter, wenn es denn so etwas gibt. Das lässt der Film im Unklaren, aber er legt es uns vielleicht ein bisschen nahe. Dann gibt es eine ungeheure, weil wir vom Spiegel sprachen, Schminkszene. Wir sehen Julianne Moore und Natalie Portman, und die Ältere zeigt nun der Jüngeren, wie sie sich immer schminkt. Sie macht das mit einem zarten, pinken Lippenstift, und wir erkennen hier, dass also die Wahrheit erst dann entsteht, wenn man sich eine Maske aufsetzt. Elizabeth ahmt all das nach. In dieser Spiegelszene zeigt sich dann auch, dass Innerlichkeiten mechanisch produziert werden können. Wichtig ist beim Film, dass die Oberfläche stimmt. May December ist ein sehr amüsanter Film, ein sehr bösartiger, sehr kalter Film, der doch wieder durch diese Figur von Joe uns mitfühlen lässt, uns das Thema sehr ernst nehmen lässt. Und doch können wir uns bei all dem, was wir dort sehen, fragen, inwieweit wir hier etwas Wahrhaftiges gezeigt bekommen, beziehungsweise können wir uns auch fragen, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Es ist jedenfalls so, dass Elizabeth, die Schauspielerin, diejenige ist, die am größten Gefühlskälte an den Tag legt. Da gibt es eine Szene, in der scheint Gracie sich ein bisschen zu offenbaren, zeigt ein bisschen innerlich, was eigentlich in ihr vorgeht. Und wir sehen diese beiden Frauen im Spiegel. Sie sitzen also da, wir können beide Gesichter sehen. Und während Gracie sich entäußert, sehen wir, wie Elizabeth schon dabei ist, den Mund von Gracie nachzuahmen, ihr Lachen nachzuahmen, ihre etwas nervösen Bewegungen. Diderot schreibt in Das Paradox über den Schauspieler: Die großen Dichter, Schauspieler und vielleicht ganz allgemein alle großen Nachahmer der Natur, wer sie auch seien, sind begabt mit einer schönen Fantasie, viel Urteilskraft, einem ausgeprägten Taktgefühl, einem sehr sicheren Geschmack, aber sie sind die denkbar gefühllosesten Menschen. Sie sind zu allem in gleicher Weise befähigt. Sie sind allzu beschäftigt mit Schauen, Erkennen und Nachahmen, um in ihrem Innern heftig ergriffen zu werden. Wir haben es deshalb auch mit einem Film zu tun, der uns in seinen Bann zieht und uns zugleich wieder abstößt. Wem kann man glauben? Gracey sagt an einer Stelle, ich bin naiv. Sie sagt das mit ihren zart pink geschminkten Lippen, aber sprechen diese Lippen Wahrheit? Man selbst bleibt sich vielleicht auch völlig fremd. Wer ist Gracey wirklich oder wer ist Elizabeth? Was treibt sie eigentlich an? Will sie wirklich nur wissen, wie sie die Rolle anzulegen hat? Joe wird nach einer Grenzüberschreitung auch einmal in den Spiegel blicken und dort scheint tatsächlich diese Frage aufzuscheinen, dass er sich verändert hat, dass er vielleicht nicht mehr der ist, der noch vor einigen Momenten war. Ist das vielleicht ein wahrhaftiger Typ? Zugleich erklärt uns auch der Film wieder, wir können uns nicht ganz sicher sein, denn Joe, so erfahren wir, textet täglich mit einer fremden Frau, heimlich und sehr ausführlich. Dann gibt es die schon angesprochene Aussprache, in der Joe Gracey fragt, was, wenn ich zu jung war? Und sie springt auf und ermahnt ihn, nun sei bald die Graduation-Feier, er solle doch jetzt bitte nicht aus der Rolle fallen. Also spielen wir immer Theater, wie Irving Goffman schon sagte. Und dann gibt es die wunderbarste Spiegelszene, vielleicht eine der besten Szenen des gesamten Filmjahres. Wir sehen hier, wie große Schauspielkunst ganz aus dem Handwerklichen entsteht. Denn wir sehen Natalie Portman als Elizabeth, wie sie dasteht und nun in die Rolle von Gracey schlüpft und einen Brief, den Gracey einst an Joe adressierte, vorträgt. Für sich allein in ihrem Hotelzimmer, um zu studieren, ob sie schon gut genug ist, um diese Gracey zu spielen. Diderot schreibt in seinem Text etwas ganz Erstaunliches. Man hat fast den Eindruck, als habe er den Film von Todd Haynes gesehen. Er sagt, was ich Ihnen jetzt erzähle, habe ich gesehen. Garrick, das war damals ein berühmter Schauspieler, steckt seinen Kopf durch einen Türspalt und im Laufe von 4 bis 5 Sekunden verändert sich sein Gesichtsausdruck von wilder Freude über gemäßigte Freude zur Ruhe, von der Ruhe zur Überraschung, von der Überraschung zum Erstaunen, vom Erstaunen zur Trauer, von der Trauer zur Niedergeschlagenheit, von der Niedergeschlagenheit zum Schrecken, vom Schrecken zum Entsetzen, vom Entsetzen zur Verzweiflung. Von dieser letzten Stufe steigt er wieder bis an den Ausgangspunkt. Kann seine Seele all diese Gefühle empfinden und diese ganze Skala in Übereinstimmung mit dem Gesicht? Ich glaube es nicht. Und Ähnliches erleben wir, wenn Natalie Portman diesen Brief vorträgt und sich dabei ihr Gesicht verwandelt. Sie dann wirklich aussieht wie Julian Moore und in größter Ekstase sich darauf freut, diesen Jungen wiederzusehen. Aber können wir glauben, dass da irgendetwas Innerliches ist? Natürlich nicht. All das ist Handwerk. Bevor die Schauspielerin Elizabeth im Haus von Gracey eintrifft, hat Gracey die Befürchtung, dass sie nun einem Star begegnet. Wird sie, sagt sie, etwa die ganze Zeit mit einer großen Sonnenbrille da sitzen? Als die Frauen sich am Ende des Films zum letzten Mal begegnen, tragen beide eine große Sonnenbrille. Und dann wird in einem Dialog noch einmal alles in Frage gestellt, weil wir schon glaubten, wir haben jetzt doch noch einen Schlüssel an die Hand bekommen. Interessant ist auch, dass bei dem ersten Zusammentreffen ein Dialog stattfindet, der uns an das erinnert, was Diderot geschrieben hat. Diderot sagt, wahr sein. Heißt das, die Dinge so zeigen, wie sie in der Natur sind? Keineswegs. Wir haben schon gelernt, Todd Haynes setzt hier auf alte Objektive, auf Filter, auf Gegenlicht, um eine besondere Stimmung zu produzieren. Es geht also nicht um Reality-TV, dieser alberne Versuch, man könne die Wirklichkeit so darstellen, wie sie ist. Nein, nein, man kann nur etwas Wahrhaftiges zeigen, indem man etwas Artifizielles mit hineinbringt. Weiter sagt Diderot, das Wahre in diesem Sinne wäre nur das Alltägliche. Was ist also das Wahre auf der Bühne? Es ist die Übereinstimmung der Handlungen, Reden, der Gestalt, der Stimme, der Haltung, der Geste mit einem vom Dichter erfundenen Idealbild, das oft vom Schauspieler noch überbetont wird. Das ist das Wunderbare. Das Ideal beeinflusst nicht nur den Ton, es verändert sogar den Gang, ja, die Haltung. Daher kommt es, dass der Schauspieler auf der Straße und auf der Bühne zwei so verschiedene Persönlichkeiten zeigt, dass man Mühe hat, ihn zu erkennen. Als sich Fräulein Clairon, eine damals berühmte Schauspielerin, das erste Mal zu Hause sah, rief ich ganz impulsiv: »Ach, gnädiges Fräulein, ich dachte, Sie seien einen Kopf größer.« Und exakt das sagt Gracie, wenn Elizabeth zum ersten Mal erscheint. »Ich dachte, Sie seien viel größer.« Wir sind also hier an einem Punkt angelangt, wo uns der Film gewisse Formen der Darstellung kritisiert und seine Schauspielphilosophie liefert und die Wahrheit radikal in Frage stellt. Es ist das Prinzip des Relativierens. Man kann jetzt sagen, dieser Film zeigt also die Graubereiche auf, die nicht abgedeckt werden von journalistischen oder juristischen Blickweisen. Aber zugleich ist das so auszusprechen auch schon wieder eine Plattitüde, wie uns der Film selbst zeigt. Nämlich wird Elizabeth vor den Schülern sprechen und ihnen erklären, dass sie die Graubereiche liebt, dass sie Figuren gerne verkörpert, die nicht einfach nur gut sind. Ja, der Film kann die blinden Flecken nur vermeiden und uns sie selbst vorführen, indem er sie offen verhandelt. Wenn Elizabeth erwähnt, dass ihre Mutter Akademikerin ist und ein renommiertes Buch über epistemischen Relativismus geschrieben hat, dann ist das ein Hinweis, der uns weiterhilft, diesen Film zu betrachten. Beim epistemischen Relativismus geht man davon aus, dass es verschiedene epistemische Systeme gibt. Da gibt es die Rechtswissenschaft, die Psychologie, aber es gibt auch so etwas wie das System der Kunst und oft sind diese Systeme inkommensurabel. Was wir in der Kunst bewundern, was in der Kunst wahrhaftig ist, ist gesetzlich vielleicht verboten oder es ist falsch. Der Film hat seine eigene Logik, es gibt keine absolute Wahrheit. Und die Schauspielerei kennt als Wahrheitskriterium doch eigentlich auch nur das, was man vielleicht Glaubwürdigkeit nennen kann. Diderot sagt: Das Theater ist ein Ausweg, niemals freie Wahl. Noch nie ist ein Schauspieler geworden aus Liebe zur Tugend, aus dem Wunsche der Gesellschaft nützlich zu sein und seinem Vaterlande oder seiner Familie zu dienen oder irgendeinen ehrenhaften Motiv, das einen ehrlichen Kopf, ein heißes Herz, eine gefühlvolle Seele zu einem so schönen Beruf hinziehen könnte. Und weiter sagt Diderot: Von Natur ist der Mensch er selbst, in der Nachahmung ist er ein anderer. Das Herz, das man zu haben glaubt, ist nicht das, was man hat. Was ist denn das wahre Talent, die äußeren Erscheinungsformen der erborgten Seele genau zu kennen, sich an die Sinne derer zu wenden, die uns hören und sehen und sie durch die Nachahmung der Erscheinungsformen zu täuschen, durch eine Nachahmung, die alles in ihren Köpfen vergrößert und der Maßstab für ihr Urteil wird? Denn es ist unmöglich, auf andere Weise das zu ermessen, was in uns vorgeht. Und was liegt schließlich daran, ob sie fühlen oder nicht fühlen, wenn wir es nur nicht merken? Das ist nicht nur eine Aussage über die Schauspielerei. Es muss glaubwürdig sein, sondern wir betrachten die anderen auch als Schauspieler. Wir wollen ein glaubwürdiges Spiel sehen. Wir wollen, wenn man lügt, wenigstens so gut belogen werden, dass wir es nicht merken. Der Film zeigt dabei auch, wie wir die Wirklichkeit laufend fiktionalisieren. Joe, Gracie und Elizabeth haben voneinander Fiktionen im Kopf, bevor sie sich begegnen. Es ist auch eine Kritik der Interpretation von Filmen. Nämlich gibt es dort eine Schmetterlingsmetapher und man könnte diese nun weiter verfolgen. Aber hat diese Metapher tatsächlich Bedeutung oder ist das nur eine Finte des Films, um uns zu zeigen, dass wir so sehnsüchtig wie Elizabeth nach einem Schlüssel suchen, um alles aufzuschließen, um uns alles erklären zu können? Am Ende wird noch einmal Bezug genommen auf ein angeblich traumatisches Ereignis aus Gracies Vergangenheit. Aber waren das vielleicht nur Gerüchte? War da vielleicht gar nichts dran? May December liefert eine radikale Filmkritik als Film und eine geniale Kritik unseres Sehens. Todd Haynes sagt, wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.